Umwelt- und Sozialthemen nehmen in der Wirtschaft eine Bedeutung zu. ESG-Richtlinien zielen darauf ab, Nachhaltigkeit in den Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu fördern. ESG gewinnt als verbindlicher Standard immer mehr an Bedeutung. Die Wirtschaftskammer hat zusammen mit den beiden Partnern KPMG und BLKB zu einem Anlass ins Haus der Wirtschaft zu Pratteln eingeladen. Was heisst ESG für KMU? Wie können wir sicherstellen, dass kleinere Unternehmen durch die Vorgaben nicht benachteiligt werden? Denn sie haben nicht die gleichen Ressourcen wie grosse Konzerne, um die umfangreichen ESG-Anforderungen zu erfüllen. Unternehmen sollen die Freiheit haben, selber zu entscheiden, wie sie ESG-Kriterien umsetzen wollen oder können. Und um genau das geht es in dem heutigen Podcast. Es ist eine Aufnahme von einem Podiumsspruch, der an diesem Anlass stattgefunden hat. Auf der Bühne sind zwei KMU-Vertreter und je Vertreter von der BLKB und der KPMG gewesen. Mein Name ist Michael Köhn.
Andreas Holz, vielleicht ganz schnell bei der BLKB. Was machst du dort? Und dann wäre meine Einstiegsfrage. Was ist eigentlich ESG? Einfach erklärt.
Gut, erster Teil von der Frage. Ich bin Fachlead für Sustainable Finance. Das heisst, ich kümmere mich um die ESG- oder Nachhaltigkeitsthemen im Zusammenhang mit unserem Kerngeschäft. Also, welche Rolle spielen die im Hypothekargeschäft, bei der Kreditfirma, beim Anlegen? Das zur Hälfte strategisch und bei der anderen Hälfte bin ich immer in diesen Projekten noch richtig mit drin. ESG, ja, ist eine Abkürzung, Englisch, leider Environmental Social Governance. Es geht also um Umwelt, Sozial- und Governance-Themen. Governance ist eher ein Thema für die börsennotierten Firmen, wo es um das Machtdreieck geht zwischen Aktionär, Geschäftsleitung, Verwaltungsrat. Aber ja, es geht um Umwelt- und Sozialthemen. Man kann es am Schluss ESG nennen, Nachhaltigkeit, aber um das geht
es. Julian, KPMG, vielleicht schnell deine Funktion dort und dann die bisschen ketzerische Frage, nachdem es Andreas das gesagt hat, warum müssen die kleineren KMU sich mit dem auseinandersetzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zu meiner Rolle bei KPMG, ich bin Direktor für den Bereich Klima, Energie und Biodiversität zuständig. Dorthin eigentlich mit einem sehr breiten Feld zu tun, vor allem eigentlich alles, was mit der Dekarbonisierung jetzt vor allem jetzt für die Unternehmen zu tun hat, wie man sie kann begleiten kann, verstehen, was für Massnahmen man dort hat. Wieso es für kleine Unternehmen wichtig ist, das hat mehrere Punkte. Zum einen ist es sicher so, wir haben es gesehen auch vom Silvan Jurt, also der Trend ist eigentlich eindeutig. Das heisst, die Verantwortung wird kommen, entweder früher oder später, je nach Voraussetzung dort her auch, entweder aus der Regulierung her oder dann auch durch grosse Suppliers, also von denen, die eigentlich meine Produkte fordern. Dass man dort her schon einen Plan hat, wie man mit diesen Themen umgeht, ist schon eine grosse Verantwortung. Und je früher man damit sich auseinandersetzen und das verstehen, desto besser.
Andreas Zobrück, Ringele AG, vielleicht schnell die Funktion. Und dann wäre meine Frage an dich, wo steht ihr im ESG-Prozess? Also ihr macht ESG, ihr wollt das an, sind ihr mit drinnen oder ist das für euch alles schon ein bisschen hinter euch? Und ihr seid nur noch im Daily Business.
Ja, also meine Funktion ist, ich bin in der Geschäftsführung von der Firma Ringele AG. Ich bin dort vor allem jetzt also sehr stark im Verkauf engagiert und mit den grossen Kunden unterwegs von der Ringele. Neben Finanz, Marketing und Personalthemen. Ringele ist unterwegs im ESG. Ich glaube, ESG hinter sich zu lassen, nach dem, was wir heute gehört haben, ist unmöglich. Ja. Wir sind unterwegs im ESG. Wir sind eine Firma, die im internationalen Wettbewerb steht. Wir produzieren nur in Pratteln, sonst nie auf der Welt. Und wir werden mit dem ESG konfrontiert durch unsere Kunden. Wir selber sind aber auch schon länger, seit 2002 sind wir 14001 zertifiziert, das ist Umweltzertifikat. Es war immer ein Anliegen von uns, die Umwelt zu berücksichtigen und dort weiterzugehen. ESG ist aber definitiv stark durch unsere Kunden lanciert worden. Wir sind schwierig zu sagen, wo man steht, wenn es nie aufhört, oder? Wir sind gut gestartet. Wir haben hohen Respekt vor unseren Kunden bezüglich der Arbeit, die wir gemacht haben. Wir gehören dort sicher zu den fortschrittlicheren Firmen, wenn man unseren Kunden zulässt. Aber eigentlich, wenn man das gesamte Thema anschaut, sind wir noch nie.
Das schauen wir dann nachher an. Christoph Keigl, bist du deine Funktion, als was ja, du jetzt oben da bist?
Ja, nicht als Gemeindepräsident von Füllingsdorf. Das Amt habe ich erst seit ein paar Wochen inne, muss aber deswegen um 7:30 gehen, weil ich noch in eine Sitzung muss. Nein, ich bin Inhaber und Verwaltungsratspräsident von der Garage Keigl. Wir sind ein Familienunternehmen, seit 1928 in der Region tätig. Das hat mein Grossvater dann zumal gegründet. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren zu einem von den grösseren Garagenbetrieben in der Region gemausert. Wir sehen etwa 180 Mitarbeitende. Wir verkaufen plus minus 2'000 Autos pro Jahr. Wir sind im Velo-Bereich tätig, verkaufen zwischen 400 und 500 Velo. Ich muss zu mir Schande gestehen, dass ich bis letzte Woche, wo wir das Briefing-Gespräch zusammen hatten, noch nicht gewusst habe, was ESG ist. Das soll aber nicht in Abrede stellen, was wir gemacht haben. Wir haben uns im Jahr 2018 in einer Nachhaltigkeitsstrategie verschrieben. Wir haben das gemacht vom Grundsatz her, weil wir sagen, Automobilverkehr sind wir eigentlich, wenn man es gross betrachtet, die Bösen. Wir sind die Leute, die Geld verdienen, indem das andere Leute Dreck machen. Und darum haben wir gesagt, wir wollen das für uns als Verantwortung wahrnehmen und selber schauen, was wir können machen in diesem Wandel in unserem Unternehmen mit unseren Mitarbeitenden im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Ob ich ihnen jetzt morgen sage, wir nennen das nicht Nachhaltigkeit, sondern wir nennen es ESG, bleiben dahingestellt.
Aber ist aus einem inneren Antrieb gekommen, in dem Fall, und jetzt weniger wird
genau, aus einem äußeren Antrieb wie bei Andreas. Genau, ein persönliches Anliegen gewesen, aber auch ein bisschen ein opportunistisches Anliegen, weil wir gesagt haben, früher oder später wird die Automobilbranche, der Garagenbetrieb, wird es auf jeden Fall treffen, dass wir entsprechend aktiv werden. Wenn wir früh aktiv werden drin, dann können wir das auch für uns nach aussen positiv verkaufen und uns entsprechend positionieren. Und ich nehme an, das ist der Grund, weswegen wir gesagt haben, wir hätten euch gerne heute oben am Podium.
Andreas, du hast gesagt, der Druck von aussen oder die Lieferkette und die Kunden, oder? Da ist das langsam entstanden. Es entsteht das eine, oder das zu spüren, wie geht man das denn an? Also, wie macht man das denn, wenn man das langsam spürt? Irgendetwas sollte man machen oder müsste man machen?
Also bei uns sind Kunden konkret auf uns zugekommen und haben gesagt, sie wollen, dass wir Ecovadis machen. Das ist eine mögliche Zertifizierung, die man hier machen kann, also eine Bewertung von der Unternehmung. Der grosse Vorteil von dieser Bewertung ist, dass unsere Kunden, die auch bei Ecovadis sind, direkt auf unser Resultat zugreifen können und das quasi in ihre Lieferkette reinnehmen. Wir haben das am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, als die erste Anforderung an uns kam, haben wir als Antwort gegeben, das ist eine pure Geldmacherei, weil das ist ja alles nur Papier. Und das hat uns ein bisschen, wie soll ich sagen, hat uns am Anfang ein bisschen eben die Nachhaltigkeit gefällt, die vorne da sehr gut beschrieben worden ist, die nicht auf dem Papier entsteht, sondern durch Taten entsteht. Mit der Zeit ist dann einfach, das ist eine klare Ansage, dass entweder macht ihr das oder ihr werdet nicht sofort euren Umsatz verlieren, aber ihr werdet bei neuen Projekten nicht berücksichtigt werden.
Weil der Druck einfach so gross ist von diesen grösseren
Firmen. Genau. Weil unsere Kunden aber auch unter Druck stehen von ihren Kunden.
Also Druck wird einfach weitergegeben
quasi. Genau. Das sind natürlich dann am Ende von dieser Kette, also gegen offen, sind das sehr grosse Firmen, die enorme Angst haben vor Reputationsschäden. Die sorgen jetzt dafür mit einer Zertifizierung, dass sie eine bessere Transparenz in ihrer Lieferkette hinkriegen. Ist das hundertprozentig? Wir wissen alle, es gibt nichts, was man nicht betrügen kann. Aber es ist definitiv, wenn man jetzt durch den Prozess durchgeht, hat es schon ein Niveau erreicht, das beachtlich ist. Und man würde sagen, einfach kann man das nicht mehr betrügen. Wenn man will, dort einen hohen Wert erreichen, muss man liefern und nachweisen, dass man das wirklich auch macht. Man kann nicht einfach nur sagen, wir wollen. Sondern man muss dann wirklich auch nachweisen, dass man es auch gemacht hat. Und man muss auch mit harten Fakten das nachweisen. Von dem her ist es muss ich sagen, eigentlich ein guter Prozess. Es wird auch immer mehr in die Richtung gehen. Ich sehe den Treiber dort wirklich, wirklich vor allem aus Reputationssicht, Risikoanalyse von diesen Kunden. Oder das sind Kunden wie Intel zum Beispiel, wo natürlich angriffbar ist. Oder? Wir wissen inzwischen, dass ja jeder einfach irgendetwas posten kann auf den Social-Media-Kanälen. Das geht durch die ganze Welt. Wenigste Menschen überlegen sich, ob das richtig oder falsch ist. Und das tut einen enormen, aus meiner Sicht einen enormen Druck auf die Firmen aufbauen, wo eben Geld, auch Geld zu holen ist. Nicht nur indirekt auf Ringeli, oder? Wir sind hier nicht am Prangel auf Social Media, aber wenn ein Intel dann am Prangel gestellt wird, dass sie Kinderarbeit unterstützen, das ist jetzt einfach eine Hypothese, das ist nicht wahr. Nein, dann hat das eine enorme Wirkung in der Welt, oder? Und dann geht es sehr, sehr lang, bis das wieder aus dieser Welt draußen ist.
Julian, also KMU machen ja gerne sehr viel freiwillig aus ihrem Antrieb, wie es jetzt auch der Christoph Keigl gezeigt hat. Jetzt haben wir auf der anderen Seite den Druck, eben gerade von den grösseren Firmen und die KMU, die eben Zulieferer sind, und das sind doch sehr viele, oder? Also, wir können ja noch darüber diskutieren, wo fängt es an, wo hört es auf. Heisst das, der Druck ist tatsächlich so gross oder wird einfach noch so gross, dass man eigentlich wirklich fast keine andere Möglichkeit hat, als sich mit dem auseinanderzusetzen?
Also ich würde sonst noch auf etwas zurückgreifen, was Andreas gesagt hat, weil das ist sehr relevant auf den weiteren Verlauf. Er hat gesagt, wenn ich das mache, das ist nur Papier, das bringt mir ja nichts, weil was passiert ist, sind die Aktivitäten, die etwas bringen. Und der Aspekt ist aber, irgendwann muss man anfangen, um zu wissen, dass man irgendwann halt eine Grundlage hat, wo man arbeiten kann, wo man sagt, welche Aktivitäten bringen mir denn etwas. Und das heisst, ich muss mal zuerst mit dem quasi mit der Grundlage, mit dem Papier und der Bestandsaufnahme mal anfangen, um nachher zu sagen, was ist denn meine Ausrichtung, was wollte ich denn erreichen? Tendenziell, was wir am Vortrag gehört haben, was ist denn meine Ambition? Und das fängt aber zuerst mal mit sich selber auseinandersetzen, wo stehe ich, was mache ich schon gut, was mache ich vielleicht noch nicht so gut, um nachher für mich oder für mein Unternehmen ein Ziel und eine Richtung anvisieren können. Und das braucht einfach zuerst mal einen kleinen Schritt, den man dann auch machen kann, um einfach das Verständnis zu erlangen und mit diesen Themen auch so ein bisschen sich auseinandersetzen, um nachher dann zu sagen, da, mit diesen Werten verbinde ich mich und mein Unternehmen und das ist meine Richtung, die ich selber für uns wähle. Und das sollte inhärente Grundlage sein. Wie du richtig gesagt hast, oder? Von außen kommt der Druck, der wird auch steigen, aus der regulatorischen Sicht, ganz klar. Also dort ist die Richtung eigentlich unausweichlich. Aber auch von unseren Kunden, das sehen wir auch. Und gleichzeitig wollte ich aber auch für mein Unternehmen bestimmen, wo wollte ich denn hin, was wollte ich denn für mich für ein Ziel setzen. Aber um das können zu machen, muss ich eine Basis schaffen, um zu sagen, was bringt mir denn etwas mehr? Welche Schritte kann ich denn machen? Ob das in den Fahrzeugen ist, ob das im Aussendienst ist, ob das in meiner eigenen Lieferkette ist. Das muss ich zuerst haben, damit ich für mich meinen Spielraum definieren kann und mein Zielbild nachher zu identifizieren.
Aber ganz schnell, also wenn du sagst, ja, ich fange mit dem und dem Themen an, oder ich sage jetzt mal die zwei, drei von mir als erstes, weil ich einfach auch selber dort etwas machen möchte, kann es dann passieren, dass ich dann zwar dort etwas gemacht habe, genau am letzten Ort, nämlich nicht dort, wo dann vielleicht in der Lieferkette der Kunde, der Grosskunde von mir etwas will und dann sagt, ja, aber dort hast du eben nicht gemacht.
Also ich muss sicher mehrere Sachen in Anbetracht ziehen. Klar, was will der Kunde, in welche Richtung gehen sie, was sind die Anforderungen, die von dort herkommen, was sagt die Regulierung, die vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr für mich wieder zukommen. Und gleichzeitig halt, wie sehe ich aus dem Unternehmen heraus inhärent, was für ein Ziel setze ich hat. Und wenn ich die drei Aspekte so unter einem Bild nachher zusammenfassen kann, dann ist das nachher auch etwas, wo ich dann sehe, was muss ich denn machen, um all die drei Seiten zu befriedigen. Das ist nicht immer einfach, das ist zum Teil auch ein Spannungsfeld zwischeneinander, aber um dort hinzukommen, muss ich zuerst mal wissen, wo ich stehe.
Und damit ich weiss, wo ich stehe, Andreas Holz. Also ich will jetzt KMU-Unternehmen, aber ich möchte wissen, wie sieht es für mich eigentlich aus? Oder? Wo stand ich? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also, es gibt ja ganz viele Tools. Welches nehme ich beispielsweise? Was hilft mir? Oder wie gehe ich das an?
Es gibt eben Tools, wie dass man ein Rating-Lot machen lässt. Das ist aber schon ein bisschen von der Flughöhe eher ab der Unternehmensgröße von Ringeli jetzt zum Beispiel. Für die kleineren Firmen wird es ein bisschen schwieriger, fixfertige Tools schon zu finden. Wir haben ein paar zusammengestellt auf dem Flyer, den wir auslegen. Dort kann man sich einfach orientieren. Und wir glauben, das Beste ist, und das hat Julian gesagt, ist, ob Novartis oder Keigl, man muss herausfinden, was ist eigentlich aus Nachhaltig, aus Umwelt- und Sozialsicht relevant für meine Firma. Also was ist relevant im Sinne von, wo habe ich wirklich eine Umwelt- und Sozialauswirkung und wie wirkt sich das nachher auch finanziell auf mich aus. Und wenn man mal das definiert hat, vielleicht als kleines KMU hat man nicht so viel Zeit, aber es gibt eben die Hilfsmittel, die Organisationen, dann weiss man, wo man muss lang gehen. Und als KMU setzt man halt dann den Fokus auf zwei Themen und dann sollte man eigentlich relativ gut ausgerichtet sein. Aber bei einer bestimmten Unternehmensgrösse sollte man dann eben alles abdecken. Und das kann sich zum Beispiel in einem ESG-Rating widerspiegeln, wo es jetzt auch nebst Ecovadis noch andere Systeme gibt für nicht börsennotierte in der Schweiz.
Christoph, du hast vorhin schon gesagt, was du alles schon gemacht hast, auch freiwillig gemacht hast. Du hast gesagt, vielleicht nennen wir es ab morgen ESG. Wenn du es ab morgen ESG nennst, müsstest du ja dann noch andere Sachen berücksichtigen. Gehen wir jetzt mal davon aus, oder?
Ja, das ist so. Ich glaube aber, also zum einen, wenn jetzt eben die Themen Social Responsibility, ich glaube, die hast du auch als Unternehmer. Sowieso. Wir sind im Gegensatz zu Ringele nicht international tätig. Wir sind regional tätig. Insofern spielen Themen wie, ich sage jetzt wieder Kinderarbeit oder so, spielen nicht so eine Rolle. Bei uns geht es wirklich um das Thema Ressourcenverbrauch, CO2-Emissionen, damit Nachhaltigkeit können sicherstellen. Wir haben bezüglich Tools, wir haben relativ bald angefangen mit MyClimate. Arbeiten. Und MyClimate hat, wir haben ein Projekt Mitarbeiter darauf angesetzt, wo das als Teil von seinem Job gemacht hat. Der hat mit MyClimate zusammen angefangen erfassen, wo sind unsere Emissionen, wo können wir ansetzen und so weiter und so weiter und so fort. Und das hat doch dazu geführt, dass wir haben in 2018 bereits eigentlich für uns intern einen ersten Nachhaltigkeitsbericht gemacht, wo wir zusammengestellt haben, wo brauchen wir wie viele Ressourcen, was kommt zusammen. Ich meine, was ist das in einem Autohaus? Das sind Abfälle, die wir produzieren, bei jedem Ölwechsel, Öl, das wir rauslassen, was passiert mit dem Öl, aber es geht hier bis zu, in welcher Form trinken unsere Mitarbeitenden eben das Wasser. Seit ein paar Jahren trinken sie es nicht mehr aus der Plastikflasche, sondern wir haben an jedem Standort haben wir so Trinkwasserspender. Alles Elemente, die wir haben können umsetzen. Und MyClimate hat uns da geholfen. Wir haben gesagt, wir können nicht von heute auf morgen klimaneutral werden, aber wir haben gesagt, wir wollen in einem Mass von 5-10% jedes Jahr schauen, dass wir unseren Footprint reduzieren können. Und für den Rest sind wir auch relativ transparent gewesen, haben gesagt, wir machen Greenwashing, wir wissen, dass wir, also mit MyClimate, indem wir dort einfach uns am Projekt beteiligen, um unseren Footprint, können zu kompensieren. Aber eben, wir sagen auch bewusst, wir machen das noch im Moment, aber wir wollen das bewusst machen, wir wollen das als Marketing, wir finanzieren das als Marketinggeld, nicht eben, weil wir es nach außen schreien, sondern weil wir daran glauben, dass es mittelfristig wichtig ist. Und währenddem wir reduzieren, reduziert sich dann eben auch der Anteil, den wir jetzt noch spülen.
Druck ist da, sie machen es. Wie machen sie es? Also wer ist verantwortlich? Wie organisieren sie es? Wir haben das von diesem Vortrag gehört. Es braucht jemanden, der das organisiert, der verantwortlich ist dafür und das dann irgendwie, kann ich mal davon aus, anbetreibt. Also haben sie einen ESG-Verantwortlichen? Oder wie ist das?
Ja, einen ESG-Verantwortlichen.
Das sind aber nicht sie.
Nein. Die ganzen Arbeit koordinieren, was es braucht. Prinzipiell, also eben, man muss das ein bisschen trennen. Das eine ist die Zertifizierung, oder? Das ist, ich sage, das kommt aus der Lieferkette raus. Das andere ist, wie man selber so unterwegs ist. Das ist bei uns auch so, wie das in der Garage geregelt war. Wir haben das auch schon als Schwerpunkt bei uns gehabt. Wir sind umweltzertifiziert seit 2002. Wir arbeiten nach Lean Production seit 2006. Das bedeutet, dass man eigentlich den Ressourceneinsatz optimieren tut, laufend immer weitergeht. Das hat uns natürlich auch sehr gut unterstützt auf dem Weg nachher. Aber trotzdem muss man einfach sagen, und ich finde, das ist eine wichtige Message, man muss relativ viel belegen, denn, wenn man in so eine Zertifizierung hineingeht. Wir haben 150 Stunden aufgewendet in unserem Unternehmen für das. Um das alles zusammentragen, und das ist das Erstellen von dem Dokument. die initial vorhanden sein müssen, dass man das überhaupt einreichen kann, ist da eigentlich noch gar noch nicht eingeschlossen. Also, es ist eine grosse Projektarbeit, die man hier machen muss, wenn man dann so eine Zertifizierung erreichen will. Ist die Zertifizierung ESG? Nein. ESG kommt aus dem Handeln heraus. Oder muss aus dem Handeln herauskommen. Aber es zeigt, oder, es ist eine Möglichkeit, Unternehmen zu raten und dann zu entscheiden für unsere Kunden, will ich mit dem oder mit dem arbeiten. Also auch in dieser Beziehung ist es auch ein Marketinginstrument, logischerweise, das für uns sehr wichtig ist, um international können weiterhin mit unseren Kunden unterwegs zu sein. Wenn man, ich sage es, vor 3-4 Jahren haben zwei Kunden das Thema gehabt. Heute muss ich sagen, sind es bereits 15 Kunden, die das Thema haben und jeden Tag kommt ein neuer fast dazu. Man sagt, oh, übrigens, ESG haben wir dann noch, wir müssten das mal gemeinsam anschauen, wo stehen wir dort. Also ja, das Projekt ist, muss man wirklich als Projekt aufziehen und in der Firma etablieren. Und auf der anderen Seite, ja, es gibt Payback auf der Kostensparseite, aber auch auf der Seite Akquisition, Kundenbeziehungen, das ist alles schon gesagt worden in diesem Vortrag vorhin.
Das sind jetzt noch viel Bürokratie und 150 Stunden. Julian, als kleinere Firma sind das auch 150 Stunden, oder? Also das ist ja das, das Frage, oder? Also ich habe mal gehört von der Frau von Silvan Wurth, die das auch macht, mit vier Mitarbeitenden. Wie ist das Verhältnis, also wenn man jetzt eine kleinere Firma auch ist?
Also es gibt wahrscheinlich mehrere Aspekte, die man da mit einbeziehen muss. Also der eine ist sicher, dass man zum einen muss sagen, wenn man ein neues System einführt oder ein neues Tool oder eine neue Zertifizierung, dann ist der Initialaufwand immer hoch. Wenn man das über 3 Jahre dann anschaut, dann ist natürlich halt die Lernerfahrung, die man dann mitnimmt, die sollte da mehr einschenken und man weiss, wie man das System internalisiert, sodass es nachher gesamtheitlich auch im Unternehmen eingebunden ist. Da gibt es mehrere Aspekte. Also entweder hat man eine Person, die zuständig ist dafür, die nachher das intern leitet, oder man hat es quasi eingebettet in die Organisation, dass die Zuständigen untereinander sich dort koordinieren und das nachher erschaffen. Also von dem her ist es nachher, der Initialaufwand ist gross und nachher wird man sehen, dass man nachher aus diesen Lernerfahrungen auch etwas mitnehmen kann, aus Marketingaspekten etc.
Ich knüpfe da gerne an, Andreas. Das heisst, man muss jedes Jahr das quasi wieder führen aus der Schublade, damit man das, ich weiß nicht, wieder das Label kriegt oder wieder auf dem neuesten Stand ist und seinen Kunden kann zeigen, hey, das ist jetzt 24 ist abgedeckt. Oder wie müssen Sie das vorstellen?
Also wenn es um so ein Rating-System geht, kann das durchaus sein, also wir selber werden auch als BRKB werden auch graded auf ESG-Seite, dann kann das durchaus sein, dass das jährlich muss updated werden. Aber ich möchte noch mal ein bisschen Angst nehmen für kleinere Firmen. Also wenn man jetzt ein Gärtnereibetrieb ist mit 25 Mann, Frau, muss man ja kein Rating haben, sondern dann kann man gegenüber den Kunden auch sagen, hey Leute, ich habe kein Rating, ich habe keinen speziellen ESG-Mensch, aber ich habe mir Gedanken gemacht, wir kaufen kein Torf mehr ein, wir tun möglichst einheimische Pflanzen.
Kein Japan-Käfer und so weiter.
Ja, das kommt dann auch noch ins Spiel. Ja. Also man kann auch die Sache relativ einfach gestalten, glaubwürdig, einfach fokussiert. Und dann muss es nicht immer ein ESG-Rating sein. Das muss man sich tatsächlich können leisten oder eine Person. Man kann es auch einfach behalten.
Das heisst, es gibt ganze Firmen, die gar nicht in Kontakt kommen eigentlich mit ESG. Also ich sage jetzt mal bei anderen Firmen mit ESG. Oder?
Es ist wirklich zurzeit eine Kaskade von der Größe. Also es geht von der ganz Grossen aus, das ist schon mehrfach gesagt worden, die kennen wir von unserem Vermögensverwaltungsgeschäft. BRKB verwaltet 7 Milliarden Assets, und wo wir Aktien und Obligationen damit kaufen für unsere Kunden, im Auftrag von unseren Kunden. Dort kennen wir die Intels und die dieser Welt. Und dort haben wir auch gemerkt, dass die in die Lieferkette runtergehen. Aber eben, eine Firma Ringele, vielleicht dann auch Keigel, eben über einen Versicherer, der Reparaturaufträge vergibt, kommt das dann zu diesen Firmen? Ist es jetzt schon angelangt beim 20-Mann-Frau-Betrieb? Vielleicht noch nicht. Aber die sind nicht von der Regulierung betroffen, vielleicht noch nicht vom Grosskund, aber dort macht es einfach Sinn, eine moderne, wettbewerbsfähige Firma zu sein. Mit dem Aufwand, den man machen kann. Das ist, glaube ich, wichtig.
Und wenn ich da, etwas dazu noch darf ergänzen. Ich meine, wir haben eine gewisse Größe, wo ich vorher die Zahlen, wo der Silvan zeigt, habe gesehen, und ich sage, oh shit, oder? Da kommst plötzlich, wenn's Obligationenrecht angepasst wird, sind wir da bei zwei von diesen drei Kriterien drin, oder? Dann kommt das auf uns zu. Aber wir haben im Finanzbereich in den letzten Jahrzehnte auch schon so Vorgaben gehabt, die wir haben müssen machen. Also wir müssen eine Risikoanalyse machen, die wir jedes Jahr müssen updaten. Wir sind verpflichtet, ein IKS zu haben. Und jetzt gibt's halt eine weitere Komponente, die dazukommt. Ich sage einfach aus vollster Überzeugung, wir müssen das machen, unabhängig von der Grösse, wie du sagst, weil wir eine Verpflichtung haben für unsere nächste Generation. Und ob ich es im Kleinen mache oder im Grossen mache, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist, wozu wir verpflichtet sind. Ein Gärtner bei uns in Füllinsdorf, der liefert Migros so kleine Kräutchen, hat mir letztens gesagt, du, jetzt kommt Migros und sagt, du musst umstellen, darf das Gewächshaus nicht mehr Erdöl beheizen, sonst bin ich als Kunde aus, oder? Also, das kommt von links und rechts überall. Und ich glaube, wesentlich ist am Ende vom Tag, dass der Unternehmer das mit einem gewissen Augenmass angeht und sagt, wie viel Aufwand ist es mir wert? Und jetzt, klar gibt's die gesetzlichen Regulativ, aber auch da kannst du es ein bisschen so anschauen. Wichtig ist einfach, dass wir uns von innen aus sagen, ja, es ist mir wichtig, wir machen es.
Also das heisst, wenn ich die Kräutli-Geschichte höre, oder? Das heisst, es wird immer schwieriger für KMUs. Also, das ist ja ein massiver Druck, den ich da quasi indirekt auf oder auch direkt
auferlegt wird. Ja, aber ich glaube, das ist ja das Ziel vom Anlass heute oben. Ich meine, da sitzen viele drin, die sagen, KPMG, das kann man gar nicht leisten und das brauchst auch nicht. Also, ich möchte jetzt nichts gegen KPMG sagen. Also, verstehen
Sie. Du gehst ja mal wacht von dem her. Du hast keine Angst haben.
Verstehen mich da nicht falsch. Sondern das muss man stufengerecht richtig anschauen. Aber die Beispiele zeigen, bei uns eben wir sind einer der grösseren Garossier. 60% von unseren Schadenfällen werden zugewiesen von Versicherungen. Die ersten zwei Versicherungen sind jetzt gekommen und haben gesagt, oh, Ende-Lackierkabine mit Heizöl. Nachhaltige Lösung, sagen wir, wie das machen. Also, das wird auch vom Kunden oder vom Lieferant, wo jeder von uns hat, wird das stufengerecht gemacht. Aber eben, hat nicht jeder Intel als Kunde, sondern es ist irgendwie ein Migros oder ein lokaler Laden, der kommt dann plötzlich und sagt, schau bitte drauf. Und das ist dort, wo wir müssen in Verantwortung gehen.
Aber noch schnell, das heisst, ja, oder gerade darauf antworten?
Eben sind die zwei Aspekte eigentlich. Oder? Der eine jetzt ist der innere Antrieb, dass man einfach, ist das, was vorne im Vortrag sehr gut vorkommt, ist eigentlich, dass die Welt immer noch lebenswert ist für Denke. Oder? Das ist die eine Seite. Oder? Und das ist wichtig und das erfordert auch so ein hohes Engagement. Das ist die eine Seite. Und dann kommt die regulatorische Seite, sage ich mal, eher ein Witz, die ESG-Seite. Und die kommt halt nicht aus dem inneren Antrieb raus herum, sondern die kommt eben von außen. Das ist auch sehr gut beschrieben worden mit Glänzli im Gewächshaus, oder? Wo jetzt rein binnenwirtschaftsorientierte Firmen konfrontiert werden mit diesen Anforderungen, wo sich grosser Teil auf ihre Fahnen geschrieben haben und die dann nicht dazu führen, dass die das runterbrechen und dann nicht zur Überzeugung kommen, dass sie keine Pflanzen mehr wären aus erdölbeheizten Gewächshäusern. Und ich finde, das sind die zwei Aspekte, die wichtig sind in diesem Thema. Man sollte nicht den einen Aspekt nehmen, um den anderen ausspielen, sondern sind beide sehr wichtig.
Und ich glaube, je mehr wir selber zeigen als KMU, dass wir uns um die Themen kümmern, desto geringer, der regulatorische Einfluss, der kommt auf jeden Fall, aber desto Nein, nicht so hoch werden die Anforderungen vom Regulator, wenn wir schon vorausgegangen sind. Weil sonst von der Regulator, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, fängt an zu spinnen und dann sind irgendwelche Politiker, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die bestimmen, wie irgendwo in einem Fünfmann-Betrieb die Spitzermaschine muss funktionieren. Und dann sind wir immer.
Kannst du nicht ein bisschen glauben, also wenn du jetzt schon vorne bist, kannst du die Schraube dann einfach noch weiterführen anziehen, oder? Könnte ich jetzt dazu sagen? Also,
ja, das ist ja.
Also du sagst es einfach aus dem Ecken, ja, oder? Aber ja, theoretisch ja, wäre ja möglich, dass wir sagen, jetzt sind sie schon dort, jetzt können wir noch einen oben drauf. Ja,
nein, aber das ist dann die grosse Zahl der Unternehmen, die einen Haufen noch müssen nachkommen. Also dort bin ich der festen Überzeugung, dass es sich immer lohnt, wenn du versuchst, auch im Umfeld zu hören, was passiert, im Ausland zu hören, was passiert und versuchst als Unternehmer zu antizipieren, was auf dich zukommt, weil dann wirst du nicht auf dem falschen Fuß erwischt und das verwischt. Und das ist etwas, wo bei uns in dem System nicht gross drin ist, oder?
Julian, vielleicht am Schluss, bevor wir die Fragerunde aufmachen, noch schnell eine Frage an dich auch noch. Tipps, also was für Tipps gibst du jetzt, praktische Tipps? Also jetzt haben wir da ganz viele, die sich vielleicht zum ersten Mal auch sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Die werden jetzt vielleicht heute oben noch, vielleicht erst morgen schnell ein bisschen mehr Wissen dazu. Was können die machen, was sollen die machen, wie sollen die vorgehen?
Also ich glaube, was manchmal so ein bisschen Gefahr ist, dass man sich in den Detail verlieren kann. Dass es vor allem ist, was muss ich machen, wie muss ich mich aufsetzen, 150 Stunden etc. Und ich glaube, das grosse Bild ist eigentlich, dass man relativ mit kleinen Sachen schon anfangen kann und relativ einfach. Dass man Transparenz schaffen kann, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt und da braucht es auch nicht wirklich eine Beratung. Wir haben immer von Tools und Sachen geredet, die relativ kostengünstig oder sogar gratis ist. Aber es verlangt, dass das Unternehmen einen ersten Schritt macht, um sich über die Sachen in Kenntnis zu setzen. Was kommt auf mich zu? Wie muss ich damit umgehen? Was hat man vielleicht bei meinen Kunden für einen Vorteil? Was brauchen die oder was wollen die für eine Transparenz? Zu welchen Kennzahlen? CO2, Energie etc. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundsatz, ist, dass man sich eher mal so ein bisschen die Zeit nimmt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die für das Unternehmen selber wichtig sind, aus der Kundensicht wichtig sind, aus der Regulatorik wichtig sind. Und das ist mehr, dass man sich dort sieht, welche kleinen Massnahmen kann ich schon ergreifen, um mehr Transparenz zu schaffen, um mehr eine Grundlage zu schaffen. Und nachher können, wenn ich mehr als strategische Ziele setzen zu diesen Themen, nachher auch weiss, wie mein Zielpfad muss aussehen. Und das braucht eigentlich nicht sehr viel dazu. Also es braucht eben auch, ganz ehrlich gesagt, es braucht kein KPMG dafür. Das kann ein kleines Unternehmen, das sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich klein lässt, weiter als ESG, sondern wirklich Nachhaltigkeitsmanagement für Unternehmen, kann sich dort relativ schnell mal eine Ausgangslage schaffen, um nachher sich eine Ambition festzulegen, was ist wichtig für mich als Unternehmen, was ist wichtig für meine Kunden und in welche Zukunft will ich gehen, um die Enkelfähigkeit zu erzeugen.
Auf welche Firmen könnt ihr denn da sein oder sind ihr da? Also aber eine gewisse Grösse? Oder?
Überhaupt nicht. Also ich arbeite mit sehr kleinen Unternehmen zusammen. Punktuell natürlich einfach, dass man die Grundlage schaffen kann, in der Hand anbieten, die sie brauchen. Vielleicht einfach auch als Sparringpartner dabei zu sein. Ich habe schon mit sehr kleinen Unternehmen, 16-mal Unternehmen zusammengearbeitet, wo man angeschaut hat, wie können wir sie dort begleiten, wo zum Beispiel Swisscom hat auch dort die, wo natürlich auch sehr gerne den Druck weitergeht in ihre Lieferkette. Und dann nachher muss sich auseinandersetzen, wie gehe ich mit dem Thema um, weil selber das Wissen nicht hat. Dann kann man sehr impulsiv arbeiten mit Impulslektionen, damit das Unternehmen sehr schnell in die Gänge kommt, was es muss haben. Das braucht relativ wenig, dass man starten kann. Also von dem her können wir schon mit sehr kleinen Unternehmen zusammenarbeiten. Und es braucht eigentlich, die Hürde, würde ich sagen, ist, im Moment ist eigentlich sehr klein.
Andreas, ihr selber steht auch da für die KMUs, wenn sie so Fragen haben.
Genau, also unsere Kunden, also einerseits haben wir eine Partnerschaft mit Swiss Triple Impact, wo wir unseren Kunden empfehlen, die sich systematisch damit beschäftigen und dann eigentlich an die Hand genommen werden und über ein paar Wochen, Monate zu diesem Thema begleitet werden mit einem überschaubaren Aufwand. Dann sind unsere Kundenberater zu diesem Thema auch geschult. Das heisst, im strategischen Dialog mit den Unternehmen, wenn dort mal ein Nachhaltigkeitsthema aufkommt. Wir möchten ja gerne, dass unsere Kreditnehmer wettbewerbsfähig und gesund sind. Wir möchten den Kredit zurückzahlt bekommen. Und wenn dort das Nachhaltigkeitsthema strategisch relevant ist, dann können wir das behandeln, können eventuell einen Experten beiziehen. Und wenn es um Immobilien geht, wie schon auch Alexander gesagt hat, haben wir spezielle Beratungsteams, die dann das Thema Nachhaltigkeit, Energie aufnehmen. Genau.
Gut, machen wir doch mal einen kurzen Break. Jetzt wäre die Möglichkeit, Fragen zu stellen an irgendjemanden da vorne. Also bitte schnell den Namen sagen und dann wäre die Frage, allenfalls gerichtet ist, direkt an einen KMU-Vertreter oder an die Bank oder an die KPMG. Wem darf ich das Wort geben?
Martin Henke von der Firma EOTech. Was mich so ein bisschen beschäftigt am Thema ist nicht, was wir selber heissen. Und es ist, die Fragen gehen oft so ein bisschen von unseren Kunden so richtig Scope 3-Emissionen, oder? Jetzt, habe vorher gerade müssen lachen oder darüber nachdenken, was der Herr Keigl vom Ölwechsel erzählt hat, oder? Im Schluss des Tages muss man, bedeutet ja das, dass ich mir mal so überlege, woher kommt das Öl, wie ist das Öl produziert worden und was für einen Impact hat das? Bei uns sind es eher Elektronikbauteile. Ich aber auch, wir wissen auch, es gibt kein elektronisches Gerät, wo nicht irgendetwas noch immer von China drauf ist. Wie kann ich das als Unternehmen, meine Lieferkette, in den Griff bekommen, wenn ich so in einer globalisierten Welt in Elektronik oder eben in Ihrem Fall Öl einkaufen oder irgend so etwas? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Wir sind eigentlich Vermittler zwischen Importgesellschaften, Fabrikanten und dem Kunden. Also wir füllen uns jetzt Mischenrollen ein. Ich möchte das Thema ein bisschen umdrehen. Bei uns mit Kunden stellt sich oft mal die Frage, gerade jetzt mit dem Umstellen auf Elektromobilität, ja, woher kommt denn der Strom? Also nicht, habe ich genug Strom, sondern wo wird der Strom produziert? Das macht doch keinen Sinn, dass ich in einem Elektroauto fahre, wo mit Atomstrom gefahren wird. Ich nehme eben dann dort das Öl als Beispiel, wo ich sage, wenn du mit Benzin oder mit Diesel fährst, dann weisst du auch nicht, woher der Treibstoff kommt. Das ist etwas, wo ich meine, aus unserer Dimension nicht kannst im Griff haben. Aber wenn ich jetzt eben das Beispiel Elektromobilität nehme, deswegen sage ich, bekenne mich nicht dazu, dass ich CO2 reduziert, nicht unbedingt mit null CO2 fahren, aber mit einem Elektrofahrzeug, mit einem batteriebetriebenen Fahrzeug reduziert fahren, dann, wenn ich bei allem immer versuche, hinten dran mich zu fragen, ja, woher kommt's, etc., dann komme ich nie an, oder? Ich mache das kurz an einem anderen Beispiel fest, wo mir ein Anliegen ist und wo nicht unbedingt viel mit Nachhaltigkeit oder mit mittelfristiger Nachhaltigkeit, mit Elektromobilität zu tun hat. Die Elektromobilität im Moment kommt in städtischen Gebieten nicht vom Fleck, weil es zu wenig Ladestationen hat. Wenn ich ins Gundeli gehe, wenn ich ins Gotthelf-Quartier in Basel gehe und ich dort eine Wohnung habe, weiss ich nicht, wo muss ich den Strom holen. So, das sind die Herausforderungen, die wir haben, aber der Staat macht nichts zum Vorgehen, dass in neuen Wohnsiedlungen zwingend muss genügend Strom ankommen für Elektromobilität. Dort, glaube ich, muss der Regulator sagen, was er macht, genau gleich, wie er es vor 15 Jahren gemacht hat und gesagt hat, du musst an jedem Ecke, wenn du noch etwas Neues baust, einen Unternehmensstandort, musst Veloständer haben, wie er in den 60er Jahren gesagt hat, du musst irgendwo einen Schutzkeller haben. Da, glaube ich, muss der Regulator mehr eingreifen. Und das zeigt aber, in welcher Abhängigkeit, in welcher Schwierigkeit das schlussendlich ist. Aber das eben, mit so Fragen dann zu argumentieren, ich mach's nicht, glaube ich, wäre der falsche Ansatz. Wir müssen der Zukunft verpflichtet sein.
Ist es eigentlich? Also, ihr füllt jetzt ganz viele Formulare aus, aber mal eine andere Frage. Wird das eigentlich kontrolliert? Oder wer schaut das wirklich an? Längst, wenn ihr einfach sagen, wir machen das?
Ich möchte auch gerne Parallelen machen zu der Medizinaltechnik, wo auch aus einer total freien Welt, wo ich eingestiegen bin, damals, im 90, vollkommen freie Welt, heute hochreguliert ist, mit der ISO 13485 Zertifizierung. Und heute ist es so, dass eigentlich jeder Kunde nur noch mit Lieferanten zusammenarbeiten kann, die ISO 13485 zertifiziert sind. Da hat der Regulator dafür gesorgt. Unter anderem, also die Europäische Gemeinschaft. Aber auch, und hat auch mit den Zertifizierern, mit den Auflagen, die wir erfüllen, stark dafür gesorgt, dass ich heute die MedTech eigentlich auf die Zertifizierung verloren habe. Und ich glaube, im ESG wird es genau den gleichen Weg gehen. Es wird über die Zertifizierungen kommen. Die Zertifizierungen werden immer besser werden. Und es wird auch Auflagen geben, wie so eine Zertifizierung funktionieren muss. Und die Zertifizierungen werden wieder überprüft werden von den Regulatoren. Wie das heute in der EU und in der Schweiz im MET-Bericht der Fall ist. Und heute werden unsere Auditoren werden auditiert von einer Aufsicht und werden knallhart kritisiert, wenn sie irgendwelche Fehler machen in ihrem Audit bei uns. Und so wird es mit dem ESG von mir aus gesehen auch gehen. Das heisst, heute können sie nicht sicher sein, was sie einkaufen. Das ist ja so. Ich bin aber überzeugt, dass sie in 10 Jahren eine massiv bessere Situation werden haben, weil sich die Zertifikate durchgesetzt haben und weil es ganz klare Basis gibt und eigentlich Qualitätsversprechen, die eingehalten werden, wenn jemand dann über das Zertifikat verfügt.
Mal so weit gut. Wir haben eine nächste Frage.
Eicher Firma Rumpel in Niederdorf. Wir sind ein Unternehmen, KMU, mit 40 Mitarbeitern in der Maschinenindustrie. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit über 400'000 Kilowatt Peak. Wir haben ein Abfallkonzept. Jetzt, was sehr oft verlangt wird, Netto-Null-Ziel. Man liest sehr viel Netto-Null 2040 zum Beispiel. Wir haben jetzt das Gefühl, wir haben das schon erreicht. Gibt es jetzt vom Kanton, vom Bund eine Vorlage, Unterlagen, die man ausfüllen kann, um darzustellen, dass man die Ziele erreicht? Also zum Beispiel, EcoVadis haben wir abgelehnt, weil es etwas kostet, das gebe ich jetzt zu. Jetzt haben wir einfach Integrity Next haben wir eingeführt, das ist einfach und kostet nichts. Und eigentlich würden wir als KMU gerne eine Lösung finden, wo wir können sagen, Netto Null 2040, wo ich selber kann ausfüllen und erarbeiten. Ist das möglich?
Ich stelle jetzt das mal BLKB oder der KB.
Ich fange mal an, aber ich glaube, dann die Frage geht zum Julian. Science-Based Target Initiative gibt es bei dem einen Link, der auf dem Blatt ist, gibt es eine Möglichkeit, sich zu helfen als KMU bei diesen Science-Based Target, die nachher Beweise zeigen, dass man eben auf dem Netto-Null-Pfad ist. Wir selber als Bank, die etwas grösser sind, haben uns der Net Zero Banking Alliance angeschlossen, wo wir auch beweisen müssen, dass wir Netto-Null sind, aber mit einem relativ grossen Aufwand. Aber mir fällt jetzt für die KMU das vor allem ein, wo man eben dafür geschaut hat, dass auch KMU fähig ist. Aber der Julian weiss dazu.
Nein, absolut. Also es geht sicher in die Richtung. Der Unterschied ist ein bisschen von der Terminologie. Also in der Schweiz reden wir immer von Netto Null, wo eigentlich die Emissionen, quasi die direkten und indirekten Emissionen beinhaltet, respektive vor allem Strom oder dann eben ein Heizöl, was auch immer wir vor Ort braucht. Wenn man jetzt aber die Science-Based Target, also die wissenschaftlichen Ziele anschaut, dann beinhaltet die aber auch immer nach der Scope 3 Emission, also alles, was ich als Unternehmer dann noch einkaufe. Und dort wird es natürlich als KMU dann wesentlich schwieriger nachher auch für sich dort Ziel zu setzen. Also das heisst, unsere Terminologie in der Schweiz ist immer Netto Null, ist quasi Strom und Gas oder Erdöl, wo man dann verbraucht. Und bei Science-Based Target geht es einfach dann noch einen Schritt weiter, weil man auch die Verantwortung über die Materialien dann nachher hat, wo man dort eigentlich einkauft oder in der Produktion dann nachher braucht. Aber ja, das wäre auch ein Vorschlag.
Sie bemühen sich dort eben eine KMU-fähige Lösung zu finden, weil man weiss, dass das natürlich nicht das Gleiche ist, wie wenn ein Mikro sich ein Science-Based Target
setzt. Also die Einstellung zu hören ist wesentlich tiefer, aber das wäre auch der erste Punkt, den wir da anschauen.
Gut, merci vielmals. Dann ist noch eine nächste Frage. Und wie gesagt, Sie haben noch eine Gelegenheit jetzt beim APRO, wo es anschließend gibt, auch noch mit den Herren, aber auch mit den weiteren Vertreterinnen und Vertretern von der KPMG, von der Bank, die da sind, ins Gespräch gekommen. Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich. Ich würde gerne schon eine kurze Schlussrunde machen, so zum Abschluss. Noch vielleicht einfach noch zwei, drei Sachen mitnehmen.
Ich sag nicht ESG, aber
Christoph,
ich habe
nachdem,
in der letzten
hast,
in der
du
letzten
so viel machst,
Monat bei uns erlebt, dass die Mitarbeitenden haben auch von Zweifeln entwickeln, was was sollen wir, was bringt es überhaupt? Und ich gehe zurück und sage, dranbleiben, 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 dranbleiben.
Nein, jetzt tatsächlich nicht gehen. Es hat natürlich sehr einige, wie soll ich sagen, Abende gegeben,
wo man sich dann natürlich
vor allem, wenn man dann muss nachweisen muss, dass man existenzsichernde Löhne zahlt. Und da lässt sich Decovadis dann nicht einfach, kann man nicht einfach sagen, wir sind hier in der Schweiz. Das interessiert sie nicht, man muss es nachweisen. Also haben wir zuerst herausfinden, was sind existenzsichernde Löhne in der Schweiz. Das kann man beim Bund erfragen. Das kriegt man nach Region. Es gibt unterschiedliche Level von existenzsichernden Löhnen. Und dann kann man nachweisen mit seinem eigenen Lohnspiegel, dass man das erfüllen tut. Das sind so Arbeiten, wo man sich dann schon im ersten Moment denkt, also sorry, der Ausdruck, was soll der Scheiß? Aber natürlich ist es wichtig, dass das so erfragt wird und nicht einfach quasi Schweiz das lenkt. Das tut eigentlich, wie soll ich sagen, Glaubwürdigkeit halt von dieser Plattform auch massiv erhöhen. Dass man einfach überall, auch in der Schweiz, nachweisen muss, dass man existenzsichernde Löhne zahlt. Aber dann muss natürlich der Chines das auch, wenn er bei Ecovadis auf der Plattform ist. Und dort könnte vielleicht das Problem ein bisschen anders liegen, wie bei uns, wo wir das erste Mal herausfinden, was ist überhaupt ein existenzsichernder Lohn. Und dann finden wir heraus, das ist nach Region verschieden und das wird sogar vom Bund zur Verfügung gestellt, die Daten. Also nein, eigentlich bereut nicht. Es ist ein sehr guter Prozess. Man tut sich enorm stark mit diesen Themen auseinandersetzen, zwangsweise. Am Anfang ist es wie mit allem, mit einer Zertifizierung. Man hat auch gewisse Widerstände, weil es Arbeit bedeutet. Aber am Schluss, muss ich wirklich sagen, ist es etwas sehr Positives, was auch aus so einer, ich sage jetzt, Papierarbeit rauskommt. Man tut sich doch nochmal sehr stark auch mit dem eigenen Unternehmen, mit seinen eigenen Werten auseinandersetzen. Und tut sich aber auch überlegen, wie tun ich die überhaupt kommunizieren, die Werte? Ist das überhaupt bekannt? Oder? Das ist jetzt immer bei dem Thema von Christoph voran, oder? Wo auch das intern kommunizieren, wo das wichtig ist. Die Sachen kommen halt auch auf den Tisch. Und nein, ich habe es nie bereut, dass wir es gemacht haben.
Andreas, ESG und KMU, passt das zusammen?
Ja, es passt zusammen. Man muss aber auf die Grösse anpassen. Wir plädieren auch für eine massvolle Regulierung. Wir können ab und zu in Vernehmlassungen teilnehmen. Es passt, anpassen. Es ist ein Wettbewerbsfaktor, es ist ein Erfolgsfaktor. Wir dürfen auch mal ein bisschen Spass haben daran, vielleicht, wenn dann das Altöl eben besser rezykliert etc. wird. Von dem her ist es eine gute Sache.
Und Julian, zum Schluss, gibt es in 5 Jahren ein Leben ohne ESG?
In meinem Alltag würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, nein.
Wahrscheinlich jetzt schon nicht, nee, oder?
Aber man muss auch sehen, man muss das Thema vielleicht auch ein bisschen mehr als Mittel zum Zweck sehen. Und der Zweck ist ja eigentlich quasi wie auf ökologische, regenerative Wirtschaft, nachhaltige Wirtschaft oder enkelfähige Wirtschaft. Und ich glaube, das Ziel darf man einfach nicht verlieren. Es gibt viele kleine Schritte, die man machen kann, die man relativ schnell machen kann. Und aber das Leitbild, dass man dort einfach das Ziel zum grösseren Mittel zum Zweck etwas ist, wo man erreichen will. Und das wollen wir auch als Gesellschaft erreichen.
Giulio Maitanis, KPMG, merci vielmals. Andreas Zobel, Gringele. AG Christoph, du musst gehen, ich weiss. Und Andreas Holzer, ganz herzlichen Dank von der BLKB für den Talk. Merci auch fürs Kommen. Und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend noch. Bleiben Sie noch einen Moment. Da oben sieht recht gut aus. Nutzen Sie die Möglichkeiten auch mit all den Vertreterinnen und Vertretern, die da sind, von der BLKB und von der KPMG, noch ins Gespräch kommen. Merci vielmals fürs Interesse.